Ich war am Mittwoch mit dem Auto auf einer längeren Fahrt. Ein Mechaniker hatte vorher den Zustand des Motors meines Autos in Frage gestellt. Das machte mich ganz nervös. Und dann habe ich mein Auto in die Hände Jesu gelegt. Aber Jesus sagt heute durch den Wochenspruch, ich gebe Ihnen das ewige Leben. Und das ist also eine ganz sichere Zusage Jesu, um die es heute geht. Und inwieweit das unsere Aufmerksamkeit verdient und unsere Beachtung in unserer Gemeindetätigkeit, dazu folgender Text. 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 3 bis 5, gerichtet an Christen, die aus Israel verjagt worden waren, in der Zerstreuung lebten und die der Apostel Petrus als Fremdlinge bezeichnet. Gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen hat er uns ein neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges Erbe, das von keiner Sünde beschmutzt ist und nicht zerstörbar ist. Ein Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gottes Kraft bewahren. Das Thema meiner Predigt lautet, wie Gabi eben schon erwähnt hat, lebendige Hoffnung. Und ich beziehe mich dabei auf diesen Briefgruß des Apostel Petrus, adressiert an Gemeinden, die in einer sehr spannenden Zeit lebten. Zur Zeit des Kaisers Nero, dessen Regierung wie ein Damoklesschwert über dem Leben der Christen seiner Zeit hing. Viele wissen von dieser Zeit wahrscheinlich oder kennen diese Zeit wahrscheinlich aus dem Film Quo Vadis, keine Ahnung, ob ihr den schon mal gesehen habt. Aber wisst ihr, auch die Staatsführungen dieser Zeit kann man als schwierig erleben. Und zwar nicht nur im Iran oder Nordkorea, sondern in gewisser Hinsicht auch bei uns. Durch politische Doktrin, mit denen man sich angeblich in der Mitte der Gesellschaft befinden oder dahin bewegen sollte oder politisch korrekt ist. Das Koordinatenkreuz der sogenannten Mitte der Gesellschaft ist verschoben worden im Kontext eines sogenannten Demokratisierungsprojektes. Und ich höre viele Interviews von gestandenen Persönlichkeiten, die sagen, dass sie sich dadurch in unserem Land nicht mehr wohlfühlen, fremd fühlen. Angeschoben und vorangetrieben von wenigen, aber politisch relevanten Leuten. Und so kann Christsein heute auch sehr wohl das bedeuten, was Petrus seinen Briefadressaten oder wie Paulus seine Briefadressaten anspricht, Fremdlinge. Das Wichtigste an dem Thema lebendige Hoffnung für jede Art Fremdlingsdasein von Christen ist uns in diesem Briefgruß mit dem Stichwort Erbe gegeben. Beim Stichwort Erbe denken wir wahrscheinlich an das, was uns unsere Eltern vermacht haben. Ein Auto zum Beispiel. und vielleicht ein Fernsehapparat oder Silberbesteck. Ich kann mich an ein Gespräch mit einer Frau in meiner Gemeinde in Essen erinnern, deren Eltern ihren Haufen Schulden vermacht haben. Wir assoziieren Erbe wahrscheinlich weniger mit dem Erbe Gottes. Und das ist nicht gut, denn das hat seine Konsequenzen auf unser Leben mit Jesus. Denn das, worauf wir schauen, worauf wir uns fixieren, wo wir festmachen, macht etwas aus uns. Die lebendige Hoffnung steht da, ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Also die lebendige Hoffnung und dieses Erbe sind zwei Seiten derselben Sache. Und deswegen lautet mein erster Predigtpunkt das Erbe. Die in Rede stehende Hoffnung dreht sich um ein Erbe bzw. um ein Vermächtnis Gottes wie Planeten um die Sonne. Von Ostern her kommt, bedeutet dies, dass Hoffnung sich anders als man vermuten kann, nicht direkt auf die Auferstehung Jesu Christi von den Toten bezieht. Diese Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist zusammen mit dem Kreuzestod Jesu die Brücke zum Erbe. Sie sind der Weg, ein Erbberechtiger und damit ein Hoffnungsmensch zu werden. Und wenn Gabi vorhin aus Römer 8 vorgelesen hat, dass die gesamte Schöpfung sich danach sehnt, dass die Söhne, die Kinder Gottes offenbar werden, am Ende, wenn Jesus wiederkommt, dann geht es hier um das Sichtbarwerden der Erbberechtigten. Und das ist eine ganz große Sache. Die Auferstehung Jesu ermöglicht Erbschaftshoffnungen. Der Apostel Petrus schreibt, dass das Erbe in Gottes unsichtbarer Welt, also im Himmel, aufbewahrt wird. Und das kann man als problematisch empfinden. Schon seit langem wird an dieser im Himmel lokalisierten Hoffnung kritisiert, dass die Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stecken, dass es zu abgehoben ist, dass diese Hoffnung von dem, was auf dieser Erde nach Reform schreit, ablenkt. Und das hat auch in vielen Gemeinden seine Wirkung. Verschiebt das, worum es eigentlich wirklich geht, in der Bibel, in der Schrift. Viele Christen lassen sich in ihrem Glauben von dieser Kritik steuern. Aber Jesus sagt, Menschen, die auf das im Himmel aufbewahrte Erbe Gottes hoffen, die dort auf dem Nachlassverzeichnis Gottes stehen, sind eben keine nutzlosen Träumer in dieser Zeit. Sie sind das heilende Salz der Erde. Sie tun dieser Erde gut, eben wegen dieses weitergehenden Ziels. Haben Sie Zeit dafür und Geduld dafür, sich um diese Erde auch zu kümmern, um Ihre Problematik, um die Menschen? Wie es Luther sagte, wenn die Welt morgen untergeht, pflanze ich noch heute meinen Apfelbaum. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. 2. Petrus. Und diese Erwartung macht etwas aus uns. Sie verwandelt auf der Erde Gelegenheitsarbeiter des Guten zu Festangestellten des Guten. Nur um das mal zu erklären, dass es eben nicht von dieser Welt ablenkt, diese ewige Hoffnung. Was aus Gottes Sicht diese Welt zu ihrer Rettung am nötigsten braucht, ist laut Bibel das, die im Himmel erwartet, die mit Jesus gehen. Das braucht diese Erde. Jeder Mensch auf dieser Erde braucht das, und wir sind gerufen, darüber zu sprechen, diese Erwartungen auch auszustrahlen und auszutragen unter die Menschen. Also die Fähigkeit, sich als Erbe Gottes verstehen zu können und dadurch eine lebendige Hoffnung zu haben, ist das zentrale Anliegen der Bibel. Ich habe mal einen Barnaby-Krimi gesehen in der letzten Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, hier Inspektor Barnaby, kommt ZDF Neo manchmal. Und der Krimi hieß Erben macht Sterben. Und dann gibt es ja dann immer auch einige Leichen in seinen Krimis. Das mag real auf manches Erberlebnis zutreffen, aber das Erbe Gottes macht Leben, es macht lebendige Hoffnung. Keine frustrierten, langen und mürrischen Gesichter. Und das Leitthema der Bibel ist das Glück, ein Erbe Gottes zu sein. Der Vorzug, sich unwiderruflich als Erbberechtiger Gottes verstehen zu können. So, und jetzt kommt's. Und dafür ein erbberechtiges Kind Gottes zu werden. Ich sage ganz bewusst erbberechtiges Kind Gottes und nicht nur Kind Gottes. Ein erbberechtiges Kind Gottes, denn bei der Gotteskindschaft, das Anliegen, das zentrale Muss der Gotteskindschaft, ist eben diese Erbberechtigung. Um das Zukunftserbe heute schon zu wittern, wie man nach langer Dürre den heraufziehenden Regen riecht, darum geht es, auch bei der Gabe des Heiligen Geistes. Wir haben den Heiligen Geist, Epheserbrief, als Angeld, als Vorgeschmack dieses Erbes bekommen, um das wittern zu können, um dann bei diesem Bild zu bleiben. Der Protagonist in der Rede stehenden lebendigen Hoffnung ist Abraham. Nachdem Gott ihn aus Babylon ins Land Kanaan gebracht hatte, führt er ihn auf eine Anhöhe. Nachdem sein Neffe Lot sich getrennt hatte von ihm und sich das beste Land ausgesucht hatte, da zeigte Gott dem Abraham von dieser Anhöhe aus das ganze weite Land, so weit das Auge reicht, bis zum Mittelmeer, und sagte, das soll dein Erbe sein. Deins und deiner Kinder, wie im Film der kleine Lord, der Earl zeigt, dem Cedric, dem kleinen Lord, die Hügel und Täler seines Landbesitzes. Er macht eine weit ausladende Bewegung mit seinem Gehstock und sagt ihm, das wird dir einmal gehören, wenn ich sterbe. Aber seit dem Kommen Jesu auf dieser Erde steht sehr viel mehr drin im Erbschaftsangebot, den Gott mit uns schließen will und uns anbietet und weshalb er uns auffordert, seine Kinder zu werden, weil wir das nicht automatisch sind. Es geht inzwischen um einen Nachlass Gottes, der viel, viel gewaltiger ist, mehr als Abraham schauen durfte, als Gott ihm sagte, hebe deine Augen auf und siehe dich um, das alles will ich dir geben. Gottes ewiges Erbe ist so riesengroß, dass es ein nicht aufhörendes, ewiges Leben braucht, es voll genießen zu können, es voll auskosten zu können. Und das ewige Leben steht eben im Kontext zu diesem Erbe. Beim ewigen Leben geht es eben nicht nur darum, dass man weiterlebt und weiteratmet und nicht tot geht oder tot bleibt, sondern dann geht es um das Genießen dieses ewigen Erbes. Es ist so gewaltig, sagt Paulus, dass alles, was auf dieser Erde gelitten wurde, dagegen völlig bedeutungslos ist. Denn ich halte dafür, Römer 8 haben wir vorhin gelesen, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit Gottes, die auf uns wartet. Sie ist viel mehr als alles, wonach wir uns jetzt innerlich verzehren mögen und was wir wirklich schmerzlich vermissen mögen. Es wird alle Tränen, die hier geweint werden, trocknen. Es wird jeden Verzicht, wie Jesus es gesagt hat, tausendfach erstatten. Es ist so leistungsfähig, dass wir es wie eine Starkstromüberleitung schon knistern hören können. Dass wir nicht in Enttäuschung versinken und versauern oder in Bitterkeit stecken bleiben können. Und es ist Menschen gesagt, die in dieser Zeit leben und in dieser Zeit Kraft haben müssen und in dieser Zeit Geduld haben müssen mit der gegenwärtigen Situation und den Menschen, mit denen sie zusammenleben. Das Leben ist eben nicht so toll, dass es egal wäre, worauf man hofft oder dass es jeder mit sich ausmachen könnte, was er oder sie hofft. Wie viele Tränen werden geweint, wenn Beziehungen plötzlich zerbrechen, auf die Hoffnung gesetzt wurden? Jemand rief uns deswegen gerade letzte Woche an, völlig in Tränen aufgelöst. Ich halte das nicht mehr aus. Oder wegen eines unerfüllt bleibenden Kinderwunsches. Auf meiner Gebetsliste steht eine Mutter und ihr krankes Kind, bei dem sich keine Besserung einstellt. Wir leben in einer Welt, die so sehr auf den Kopf gestellt worden ist, so durchgeknallt zu sein scheint, dass immer mehr Menschen sagen, das ist nicht meine Welt. Sie sind voller Wehmut. Ja, das Leben kann ein sehr harter und gemeiner Gegner sein und das braucht als Gegengewicht nicht irgendeine Hoffnung. Es braucht das ewige Erbe, um vom realen Leben erwartungsgeschwächte Menschen in Balance zu halten. Innerlich in Balance zu halten, damit die Wut sie nicht verzehrt oder die Ungeduld sie umbringt. Und daraus folgt der Ruf Gottes an uns, werde ein Erbberechtigter Gottes, bleibe ein Erbberechtigter Gottes, wenn du es geworden bist. Werde ein Kind Gottes. Wenn du es noch nicht bist, bleibe ein Kind Gottes, wenn du es bist. Komm dafür zu Jesus, indem du im Gebet sagst, dass du darauf vertraust, dass er alles, was zwischen dir und deinem Gott steht, durch sein Sterben am Kreuz vollständig beseitigt hat. Und folge diesem Jesus. Ich habe mich überlegt, ob ich jetzt darüber noch sprechen könnte, ob es nicht zu viel wäre für uns heute Morgen, zu viel Brot. Aber ich mache es mal. Einen kleinen Seitenblick auf einen Begriff, der hier sehr zentral ist, nämlich Wiedergeburt. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Dieses sterbliche Leben, und das macht die Bibel deutlich, unser sterbliches Leben, übrigens auch unser sterbliches Bewusstsein, kann das ewige Erbe Gottes nicht fassen und nicht ausschöpfen. Wie vorhin gesagt, wer dieses ewige Erbe genießen und voll ausschöpfen möchte, braucht dafür ewiges Leben und dieses ewige Leben geht nicht nahtlos über in einen anderen Zustand von seinem jetzigen Zustand, sondern es braucht eine Wiedergeburt. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, sagte Jesus einmal. Wie wird man von Neuem geboren? Ja, das hat mit dem Geist Gottes zu tun, aber dieses von Neuem geboren werden ist vorrangig eine Mitgift der Auferstehung Jesu von den Toten. Von neuem geboren werden ist nicht vor allem eine Selbsterfahrung. Plötzlich steht man da ohne Glatze und Übergewicht. So funktioniert das nicht mit dem Wiedergeborenwerden. Plötzlich hast du nur noch positive Gedanken. So funktioniert das nicht mit dem Wiedergeborenwerden. Wiedergeborenwerden ist ein synchron gemacht werden, eine Gleichschaltung mit der Auferstehung Jesu Christi von den Toten, für die, die den Mut aufbringen, zu ihrem Heil, dem gekreuzigten Jesus Christus und seiner Auferstehung zu vertrauen. Das ist eine Vertrauenssache, dieses Wiedergeborenwerden. Und sie ist ein vom Heiligen Geist gewirkter siebte Sinn für diese Gleichschaltung. Wer sich Jesus anvertraut als dem, der für die Sünden der Menschen gestorben und von den Toten auferstanden ist, macht sich mit seiner Auferstehung synchron. Zeitgleich ist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, hat das ewige Leben im Voraus, weiß, dass er es hat, kann es aber noch nicht sehen und fühlen, wie Abraham das Land sah, das Gott ihm zeigte. Paulus hat geschrieben, Korinther 15, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Es bedarf dazu einer Verwandlung, nämlich unsere leibliche Auferstehung. Und die ist schon im Anmarsch. Durch sie wird die vorhin erwähnte Wiedergeburt zur Selbsterfahrung. Sie wird offenbar. Dann sehen wir unseren Anteil am ewigen Leben, freuen uns sehr. Natürlich ist auch in anderen Religionen die Wiedergeburt ein Thema. Ein Arbeitskollege sagte mir, ich soll nicht mit den Kisten werfen, in denen wir Medikamente ausliefern. Sie könnten nach indischem Glauben Produkte einer Wiedergeburt sein, diese Kisten, diese Lästerbacke. Die Wiedergeburt, von der in der Bibel steht, gilt nicht Gegenständen oder Tieren oder Pflanzen, sondern Menschen wie du und ich, Menschen, die durch ihren Glauben an die von Sünde rettende Macht vom Kreuz und Auferstehung Jesu Kinder Gottes geworden sind. Das ist ein ganz erheblicher Brocken, ne, von dem ich hier spreche, aber steht in der Bibel, soll ich da nicht drüber predigen? Im Kontext mit der lebendigen Hoffnung, steht doch da. Also mache ich es einfach. Lebendige Hoffnung ist eine Kraft Gottes. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren. Hört mal, nicht nur er wird euch bewahren, er wird euch durch seine Kraft bewahren, durch seine Dynamis. Was ist diese Kraft Gottes? Ich staune immer wieder darüber zu lesen, dass die wichtigste Kraft Gottes in der Physik nicht erklärbar ist. Oder kaum erklärbar ist. Dass sich selbst Einstein darüber den Kopf zerbrochen hat, Raumzeittheorien aufbrachte, nämlich die Gravitation. Das, weshalb wir hier nicht alle abheben, sondern nicht sitzen können in Ruhe. Und ebenso wenig ist die Kraft Gottes erklärbar. Aber es ist genauso real wie die Gravitationskraft. Wir haben im Hauskreis, gehen wir gerade die Offenbarung durch, in Offenbarung 2 im Sendschreiben an die Gemeinde Pergamon von dem verborgenen Manna gelesen. Verborgenen Manna. Manna ist ein Lebensbrot. Das hat Jesus auf sich bezogen, Johannes 6. Eine verborgene Kraft, eine verborgene Nahrungsquelle, verborgen, die nur die kennen, die davon leben. Du kannst dich mit anderen Menschen, die davon keine Ahnung, die Jesus ablehnen, nicht darüber unterhalten. Diese Kraft ist das, was Jesus gesagt hat, meinte, als er sagte, ich bin das Brot des Lebens. Aber womit kann man die Erfahrung der Kraft noch darstellen? Wie kann man sie noch darstellen? Vielleicht mit einem wegbegleitenden Schutz Gottes, wie der Secret Service, ohne den sich der US-Präsident nicht auf die Straße wagen würde. Oder wie die Kriegsschiffe, die Frachter vor den Angriffen der Houthi beschützen, die durch den Suezkanal fahren. Und die von amerikanischen Kriegsschiffen aus letzte Nacht Raketen abgefangen haben, die auf Israel abgefeuert wurden. Das vielleicht anschaulichste Beispiel für die wegbegleitende Kraft Gottes ist nicht Schutz auf dem Weg, sondern getragen werden auf dem Weg, durchgetragen werden. Das steht im Lied des Mose. Mose hat einen Rückblick auf den Weg seines Volkes durch die Wüste zum Land der Verheißung verfasst. Er steht im 5. Buch Mose. Es ist das Lied von einem Adler, der seine Jungen auf seinen Schwingen durch die Lüfte trägt. Und der seine Jungen wieder auffängt, wenn sie runterfallen. Weil sie noch nicht diese Flugerfahrung haben. Schönes Beispiel, dass Gottes Wegbegleitung auch mit Lernen zu tun hat. Aber vor allen Dingen mit aufgefangen werden. Für Menschen, die es eben noch nicht gelernt haben, so gut. Die ganze Strecke zum Ziel, wie ein Adler seine noch flugungeübten Jungen auffängt, damit sie nicht ins Bodenlose abstürzen und zerschellen. So ist Gottes Kraft erfahrbar. Kennt doch den wunderbaren Vers im Jesaja, ne? Müde Menschen bekommen neue Kraft, dass sie auffahren wie Adler. Wie hat der Prophet das erlebt? Was hat er da gesehen? Hat dich gesehen? Mich? Gottes Kinder. So ist Gottes Kraft erfahrbar, wie die Dichterin Anne Steele in ihrem Lied »Solang mein Jesus lebt« beschreibt. Solang mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Lieb erglühen. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Ich möchte das Thema lebendige Hoffnung, ewiges Erbe mit einem Erlebnis abschließen und auch bündeln. Am vergangenen Mittwoch fuhr ich nach einem Kurzbesuch bei unseren Kindern vom Leipziger Hauptbahnhof nach Bremen. Mein Sohn hatte mir einen durchgehenden Zug erster Klasse nach Bremen gebucht, weil ich ihnen unseren weißen Golf dahin gebracht hatte, ihr Auto ist kaputt gegangen und sie den jetzt fahren. Wollte sich dankbar erweisen, ist doch nett von ihm. Ich habe mich dafür bedankt, ich sollte eben eine bequeme Fahrt haben, mit Internetanschluss, sagte er mir. Ich kam in Halle an, erste Station, nahe bei Leipzig, und als der Zug in den Bahnhof einlief, kam eine Bedienung auf mich zu. Ob ich etwas essen und trinken will, fragte sie mich. Ein Kaffee und ein schmackhaftes Sandwich vielleicht. Ich habe mir das auch schön beschrieben, dieses Sandwich. Ich sagte, ich nehme ihr vielversprechendes Sandwich und einen Kaffee auch noch dazu. Und während sie meine Bestellung aufnahm, kam die Durchsage: Unser Zug hat einen technischen Defekt, der endet hier. Leider müssen Sie aussteigen. Die Bedienung hob hilflos den Arm und sagte, kein Sandwich. Als ich an einem anderen Bahnsteig auf einen Ersatzzug wartete, dachte ich, c'est la vie. So unberechenbar wie die Deutsche Bahn ist das Leben. Plötzlich ist die Fahrt zu Ende. Statt weiterfahren erster Klasse ein anderer Zug und ein anderes Gleis, auf dem ein kalter Wind bläst.
lange Wartezeit. Und das Schlimmste, am Ende Verzicht, kein Sandwich. Die lebendige Hoffnung im Angebot des Evangeliums Christi steht, geht anders aus, ohne Verzicht und mit Sandwich. Amen. Wir wollen miteinander ein kurzes Gebet